Willkommen zur Toxischen Herrenrunde, ein Videopodcast mit dem guten Mitch von Mitchells Herrenlounge und mir, Gus von Robot Outdoor. Hallo Mitch, wie geht's dir?
Blendend, hatten wir schon mal. Ich freue mich immer, wenn wir was aufnehmen können.
Ja.
Weil ich finde es sehr angenehm, es macht sehr viel Spaß. Ich weiß nicht, wie viele Leute wir da draußen aufregen mit unserer Toxischen Herrenrunde. Aber
wir strahlen das aus.
Aber, das ist nicht nur für uns.
Oh mein Gott.
Aber ich freue mich immer, wenn wir was aufnehmen.
Ich freue mich auch sehr. Ich freue mich auch über Dennis an der Technik hinten. Hallo Dennis wieder. Wie in allen letzten drei Folgen, ein
der
super
Mann,
Job.
Der Mann, ohne den nichts möglich wäre.
Gar nichts möglich. Die Welt würde stillstehen ohne Dennis.
Gut, sagen wir es mal so, einer von uns müsste halt dauernd hochhüpfen und darüber rennen.
Naja, das kriegen wir auch noch hin. Zack, aussortiert.
Und dann wahrscheinlich einen falschen Knopf drücken.
Mitch, was haben wir denn heute für ein Thema für unsere geneigten Zuhörer?
Lass uns heute mal drüber sprechen, ob YouTube 2023 überhaupt noch Sinn macht. Also nicht als Zuschauer, da auf jeden Fall. Ja. Aber lass uns mal drüber sprechen, ob es Sinn macht.
Gewagtes Thema.
Ob es Sinn macht, damit anzufangen überhaupt. Mhm. Ob es Sinn macht, wenn du schon mittendrin bist.
Ja.
Ich würde es auch gerne ein bisschen aufteilen.
Okay.
Ich würde es gerne mal auf der einen Seite in die technische Seite aufteilen. Wir müssen da ein bisschen weiter ausholen. Mhm. Ich mische uns erstmal einen Salat.
Okay.
Und du erzählst uns mal, was du alles so an Technik verwendest.
Oh, wo soll ich da anfangen? Also ich glaube,
wunderschönes Geräusch.
Wunderschönes Geräusch, noch gar nicht gehört heute. Ich glaube, dass man da Unterschiede machen muss, wenn man so eine zeitliche Rechnung noch mit einbezieht. Also wann habe ich welche Technik benutzt? Wenn ich mir überlege, mein erstes YouTube-Video habe ich mit einem Telefon, ich glaube mit einem iPhone 5 gefilmt. Das wäre heute nicht mehr unbedingt mein Anspruch, aber das Ergebnis war auch okay. Dann wechselte das Ganze in so Handheld-Camcorder. Zum Wohl, mein Lieber. Und dann kam irgendwann die Zeit, wo ich, also ich hatte die ganze Zeit auch natürlich höherwertiges Equipment zu Hause, weil ich seit Ewigkeiten im Videoproduktionsbereich tätig bin und damit jetzt auch mittlerweile selbstständig bin, seit 2007 schon. Und habe dann Kameras besessen. Damals gab es so einen großen Schwung nochmal in eine andere Richtung, als die Canon 5D Mark II rauskam. Das war dann die erste Spiegelreflexkamera mit einem Full-HD-Bild. Das 5D. Wirklich.
Ja, das Hammer, war das Teil. Das war schon wirklich. Ist nicht Red Tails der Film zum größten Teil?
Das kann gut sein.
Mit der 5 gemacht worden?
Das kann gut sein. Ne? Damit wurden damals die Werbespots von BMW und Porsche auf einmal gedreht. Mercedes hat davon einen Werbespot rausgehauen. Und wir hatten in einer Folge die Skywalker Ranch von George Lucas im Gespräch. Mhm. Da gibt es einen sehr, sehr guten Film von Philipp Blum, der damals, als sie rausgekommen ist, exklusiv die Ranch von außen filmen durfte und epische Aufnahmen damit hingelegt. Ja, kannst du dich da noch dran erinnern, Dennis, an diesen Clip über die Skywalker Ranch, die damals mit der 5D gedreht wurde? Also epische Aufnahmen. Das war damals unvorstellbar, dass man sowas für einen Geldbetrag, der vierstellig ausgelegt wurde, überhaupt erreichen konnte.
Zieh aber bitte mal kurz die Handbremse. Wir müssen den Leuten erklären, dass es nicht langt, dir eine gute Kamera, wie die damals die Canon 5D zu kaufen.
Nein, du brauchst auch noch sehr gute Objektive dazu.
Also diese Filme, von denen wir sprechen, die Objektive, die da drauf sind, das sind dann diese Canon-Objektive mit dem roten Ring.
Genau, die Elsie.
Die du auch einmal im Jahr, glaube ich, kostenlos irgendwie zum Reinigen schicken kannst zu Canon, weil die von Anfang an schon 48 Hypotheken kosten.
Genau, das ist so die dich gerade aufnimmt.
Dass du die überhaupt leisten kannst. Also ja, Equipment, jetzt, das war bei dir sozusagen ein Prozess. Du hast angefangen mit dem Handy erst einmal, ne? VGA.
Nein, das war schon.
Handheld-Camcorder. Das war so ein schleichender Prozess.
Auf jeden Fall.
Im Moment ist es tatsächlich so, wenn ich es richtig weiß, bei dir, du nimmst wirklich mit Blackmagic Design auf, ne? Mit den Kameras.
Die Studio-Sachen, die ich hier mache, also besser noch ein Messer, zeigt dein Zeug, die werden ganz klar mit drei Blackmagic-Kameras in 6K gedreht. Aber wenn ich rausgehe, wäre das ein bisschen zu viel. Da entscheide ich dann zwischen, da muss man immer einen Spagat machen zwischen Bildqualität und welche Möglichkeiten habe ich, das Ding überhaupt zu transportieren. Ich habe eine EOS R, also eine normale Vollformatenspiegellose, die ich mitnehme. Und die ist schon auch vom Gewicht her ein bisschen blockiger im Vergleich zu der Kamera, die ich vorher mitgenommen habe.
Hau mal kurz einen Preis raus. Was kostet die ohne Objektiv?
1,7.
Okay, also 1,7, nur der Körper der Kamera. Genau. Dann brauchst du noch ein Objektiv, das meistens wahrscheinlich
auch um die 1,000
kostet. Genau. Ne? Im Vollformat.
Genau.
Aber das Vollformat erklärt bedeutet nur, dass dieser Sensor, auf dem das Licht fällt, ein bisschen größer ist.
Genau.
Du kannst auch besser nachts aufnehmen.
Richtig. Genau. Du hast eine bessere Lowlight-Quality. Das sind alles Sachen, die meiner Meinung nach gar nicht so wichtig sind. Also das Equipment ist eine coole Sache, aber ich glaube, dass ich zum Beispiel auch die Filmchen, die ich für Robot Outdoor bei dem YouTube-Kanal gemacht habe, die ich mit der Canon G7X Mark II gedreht habe, also eine kleine, wirklich sehr kompakte Kamera, nicht mal mit einem externen Mikroanschluss, die konnte man sich einfach in die Tasche stecken, oben war so ein Windpuschel draufgeklebt, alles recht dilettantisch, die klappert auch an allen Ecken und Enden und ist mir irgendwann beinahe auseinandergefallen, aber die konntest du dir einfach in die Tasche stecken, in die Hosentasche stecken, du konntest damit auf Wanderungen unterwegs sein, ohne dass du eine extra Tasche für Equipment, Wechselobjektive, Akkus und so weiter, also das, das habe ich schon sehr genossen und manchmal fehlt mir das auch, dass ich irgendwann so ein Technik-Overload gekriegt habe. Ich bin teilweise mal mit dem Slider in den Wald gegangen und habe da noch eine Drohne im Rucksack, zwei Kameras dabei, ein Stativ. Also da bist du schon mal bei 10 Kilo, ohne dass du den Rucksack mitgewogen hast.
Einfach die Kamera packen und los geht's.
Genau,
das ist schön. Kann man heutzutage auch machen.
Ja.
Ich nehme ja ein bisschen anders auf als du. Das bedeutet, ich habe sogenannte APS-C-Kameras. Mhm. Die haben halt einen kleineren Sensor. Ich versuche das jetzt ein bisschen zu erklären, weil nicht jeder irgendwie sich da super auskennt. APS-C-Kameras haben einen kleineren Sensor, sind ein bisschen günstiger, wobei die auch so um die 700.000,
800.000 Euro kosten. Also das tut sich nicht so viel.
Objektive benutze ich generell gerne Sigma oder Sony. Es gibt einen 35mm von Sony, das ist richtig toll. Mhm. Ich benutze nur Festbrennweiten, also das, was man kennt, ich drehe vorne und dann geht es ausschließlich.
Ja, kein Zoom-Objektiv.
Nein, gar nichts. Weil ich das, was ich aufnehme, tatsächlich immer in einer kontrollierten Umgebung aufnehmen kann. Okay,
also du bist nur stationär.
Ich habe ein bisschen was draußen gemacht, da habe ich es dann gemerkt. Das ist dann eine Herausforderung. angefangen hat es bei mir alles mit dem Billigsten vom Billigsten. Ich habe mal erzählt, dass ich ein Stativ selber bauen musste, damit die nicht verwackelt, wenn du läufst.
Genau, und so. Mit diesen Blumenkastengriffen.
Aber ich finde, dass Equipment wichtig ist. Ganz im Gegenteil.
Ja.
Ich finde, du musst was raussuchen, was für dich passt. Also wenn ich zum Beispiel rausgehe, dann habe ich die kleine Sony, die ZVE10. Darauf ist jetzt halt natürlich das 16mm Sigma-Objektiv, das ein Killer ist. Aber das Ganze wird von dem Gimbal gehalten, von dem M3.
Okay.
Und das geht, damit habe ich einen Kompromiss, ich kann es mitnehmen, ich kann es halten, ich kann aufnehmen.
Okay.
Ich kann auch bewegen, ohne dass ich verwackelte Bilder habe. Das passt.
Aber du hast gerade ganz kurz, entschuldige, dass ich unterbreche, du hast gerade ein ganz wichtiges Stichwort gesagt, weil das wissen nämlich viele Leute, die nicht sehr technikaffin sind, auch nicht. Die Gläser, also die Objektive, die du benutzt, sind um ein viel, vielfaches wichtiger als der Body, an den die angeschraubt werden.
Natürlich.
Du kannst mit einer 100-Euro-Kamera, wo ein 2.000-Euro-Objektiv drauf ist, wesentlich bessere Aufnahmen machen, als wenn du es andersrum aufbaust. Und das wird einfach unterschätzt. Und ich habe den Fehler auch oft gemacht. Ich habe mir die 5D Mark II damals gekauft und habe mir dazu das Nifty 50 geholt für 89 Mark irgendwie oder so.
Dieses Was aber immer noch gute Bilder macht.
Das ist mega, das Teil. Das
darf man nicht vergessen.
Ja, klar, sicher.
Also, wenn jemand da jetzt einsteigen möchte mit Fotografie, ein bisschen filmen, würde ich ihm tatsächlich sagen, und ich bin halt ein Sony-Shooter, ich würde ihm wirklich sagen, hol dir die Alpha 6000. Die billigste Kamera, die nimmt halt in Full HD auf, aber lern auf der. Du kannst, ich habe heute noch in meinen Videos ab und zu die Alpha 6000. Und die macht halt einfach geile Aufnahmen. Und dann das 50mm Festbrennweite ist super für Porträts, ist wirklich, kannst du tolle Fotos mitmachen. Ich habe viele meiner Fotos sind wirklich mit der gemacht, viele meiner frühen Fotos. Und das langt zum Anfang. Was will ich damit sagen? Es sind immer die Leute, die das teuerste Equipment zur Verfügung haben, die dir sagen, Equipment ist egal. Die Leute können auch ein Handy in die Hand nehmen und können fantastische Videos damit machen. Das, aber nur, weil sie es gelernt haben auf den teuren Equipment.
Ja.
Weil die wissen, wie ich das Licht setzen muss. Die wissen, okay, es gibt so eine kleine Regel, ne? Wie habe ich Farben im Bild? Ich muss 70% des haben, 20% des, 10% des und dann habe ich ein ausgewogenes Bild. Das sind alles Sachen, die du lernst, wenn du das Equipment zur Verfügung hast.
Ja. Ja?
Wir haben hier nicht eine Deckenleuchte, wir haben hier eine Laterne von Aperture, ja, wo auch nochmal was anderes drin ist. Das weiß man halt nicht, wenn man sich nicht mit beschäftigt hat. Da denkt man ja, die machen die Funzel oben an, aber so ist es ja nicht.
Ja.
Deswegen, Equipment ist wichtig.
Auf jeden Fall.
Aber hol dir nicht sofort das teuerste Equipment. Hol dir etwas, dass du lernen kannst, ja, in einem kurzen Zeitraum.
Ja, würde ich auch so sehen.
Also,
und zwar zum Verständnis, wenn man sich mal überlegt, wenn man sich hier vorstellt, was das hier für ein Aufwand war, dann denkt man sich, okay, ja, die haben ja einen Tisch hingestellt, haben sich ein bisschen was zu trinken geholt, zwei Mikrofone auf den Tisch, dann haben sie das Licht angemacht und dann, ja, losgelegt. Das ist ja nicht der Fall. Nee. Wir haben gestern den kompletten Tag hier verbracht, um von, also ich war schon morgens hier ab 9 irgendwie, du bist nachmittags dazugestoßen und wir haben hier bis abends 6, 7, 8 irgendwie, ja, durchgehend rumgerödelt. Jetzt
müssen wir aber sagen, wir haben uns auch ein bisschen unterhalten, wir haben auch was gegessen, wir bauen das nicht zum ersten Mal auf, ja, das habe ich jetzt überhört, wir bauen nicht zum ersten Mal auf, ja, wir wissen schon ungefähr, wo was stehen muss,
aber
du musst es trotzdem einpegeln,
du musst den Ton einrichten, du musst den Ton einpegeln, ja, allein das Equipment, was besorgt werden musste dafür, ja, Mischpulte, wir haben einen Mann an der Technik.
Richtig.
Da steht ein iPad, wo die Zeit drauf läuft, damit wir wissen, in welchem Rahmen wir uns gerade bewegen. Genau. 3 Kameras, Licht. Also da sind schon ein paar Blatt, die hier liegen irgendwie.
Jetzt, ja, müssen wir aber auch sagen, das ist nicht der einzige Weg, das zu machen.
Nein.
Und nur wenn jemand das anders macht als wir, heißt das noch lange nicht, dass der das falsch macht.
Natürlich nicht. Obwohl mit dem Nokia 7650 will ich die Nummer hier nicht drehen.
Ich meine, wir haben beide einen gewissen Anspruch. Und das merkt man auch in unseren YouTube-Videos, das merkt man auch hier,
ja,
beim Podcast. Inzwischen sollte das klar sein, dass das alles ein bisschen anders aussieht und ein bisschen anders klingt, als man das kennt. Das ist der Anspruch, den wir haben. Das Auge ist nun mal mit.
Ja.
Natürlich liebe ich meine Frau für ihre inneren Werte. Das ist jetzt, ich meine,
oh Mann, nein, du kriegst so einen Ärger, mal
Spaß, Alter, beiseite. Meine Frau ist die stärkste Frau, die ich wirklich kenne.
Ja.
Aber die sieht halt verdammt gut aus, gell? Das dürfen wir jetzt nicht vergessen. Ich meine, ich gucke manchmal meine Frau an und denke mir, wie zur Hölle bleibt diese Frau bei dir, diese wunderschöne Frau? Ja? Und das Auge ist nun mal mit und das ist bei allem so. Und das menschliche Auge ist immer vom Schönen, ja, angezogen.
Denken alle anderen bei meiner, ne, Frau auch, warum ist sie mit dem Idioten zusammen?
Aber es gehört irgendwie dazu. Und du wirst mit 100 Euro nicht weit kommen. Sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, ja.
Du brauchst aber auch keine 10.000 Euro.
Nein.
Ja? Kauf dir eine Kamera, kauf dir 1, 2 Objektive von mir aus, von, ja, mir aus auch ein Zoom-Objektiv und kauf dir 1, 2 Lichter, das müssen nicht die teuersten sein.
Und kauf
dir
ein Mikro, der Ton ist wichtiger.
Mikro,
noch viel wichtiger.
Wir sind eher gewillt, wenn du ein Video anschaust, wenn das Bild schlecht ist, dann sind, ich meine, wir kommen noch eine andere Generation, wir sind es noch gewohnt, die Augen zu verkneifen und den Kopf im
Bild. Ich habe noch mit der Antenne neben dem Fernseher gestanden, während meine Mutter gesagt hat, weiter links,
das geht
weiter
noch
links.
Aber wenn der Ton scheiße ist, dann klickst du weg.
Ja, das stimmt.
Und Mikro, ganz wichtig, was du sagst, Mikro.
Ja.
Also technische Seite muss auf jeden Fall schon mal da sein, wenn du vorhast, sowas zu machen.
Ja.
Jetzt kommt noch was anderes dazu. Du musst lernen zu schneiden. Musst dir ein Programm kaufen, irgendwas. DaVinci Resolve ist immer noch umsonst, oder?
Nein,
soweit nicht mehr?
Ich weiß, kostet die, es gibt eine Testversion, die ist.
Nein, es gibt eine abgespeckte. Ah,
okay.
Es gibt eine abgespeckte,
das
machen die ja sehr klug. Ne?
Ja. Bei uns ist es so, also Dennis und ich, wir schneiden ja beide, nehmen ja beide auf Blackmagic auf und jedes Mal, wenn du eine Blackmagic-Kamera oder ein Arte Mini, so ein Mischer kaufst, kriegst du das Resolve mit dazu im Wert von 300 Euro in der Vollversion.
Müsste ich mal freischalten, wollte ich gerade sagen. Ne?
Lohnt sich.
Sollte ich mal frei. Ja, such dir ein Programm, egal was es ist. Mhm. Du brauchst einen Rechner, mit dem du schneidest. Wenn du einen Rechner hast, der dauernd irgendwie den Geist aufgibt und hängen bleibt und wieder zum Rausrennen.
Aber das ist mittlerweile schon fast Voraussetzung, dass fast jeder einen zu Hause hat, mit dem zumindest eine normale Full-HD-Bearbeitung möglich wäre.
Sag das nicht. Sag das nicht. Da wird dann mit dem Schlepptop geschnitten, ja. Und dann ist es noch auf einer externen Festplatte, die nicht USB-C ist, sondern noch USB-A. Und dann dauert es, bis du brauchst,
haben wir alles hinter
du brauchst Equipment. Brauchst du.
Ja, das stimmt.
Du brauchst Licht,
ja,
du brauchst Ton,
ja,
du brauchst Bild.
Ja.
Und jetzt kommen wir erst ans Eingemachte. Jetzt kommt die Zeit. Du setzt dich ja nicht hin. Ich meine, wir haben es schon gemacht.
Mhm.
Wahrscheinlich beide. Und es sind wahrscheinlich nicht unsere besten Videos. Mhm. Wo du dich hinsetzt und einfach sagst, Mist, das Ding muss raus, das mache ich aus dem FF. Ich schieß mal aus der Hüfte.
Ja, mein halber Kanal besteht aus solchen Sachen.
Ich brauche im Kopf einen Plan.
Ja.
Ich muss auch ein bisschen recherchieren. Mhm. Ja, wenn ich jetzt, was weiß ich, was über einen Whisky mache, dann interessiert mich, wie wird denn der gebrannt? Ah, der wird in Kupferbrennblasen gebrannt.
Du kannst dann nicht dahin setzen und sagen, der ballert.
Die haben die Woodford Reserve-Leute sich geholt von Ochentochen aus Schottland extra. Da sind extra die Jack Daniels-Leute rüber und haben die gekauft damit. Ja, du brauchst ein bisschen Recherche, ein bisschen Vorinformation. Mhm. Dann hast es, ob du das jetzt aufschreibst oder im Kopf hast. Ich meine, ich schreibe alles auf. Ich habe immer meine klugen Bücher. Genau. Ja.
Bei mir funktioniert das Gehirn noch.
Bei mir nicht mehr, deswegen. ob du das aufschreibst oder so, du brauchst Zeit im Vorfeld. Die Aufnahme dauert. Ist es dir nicht auch schon passiert, dass du an einem Satz so oft gestolpert bist, dass du dir gedacht hast, hat die Speicherkarte jetzt überhaupt noch Platz?
Tatsächlich, ja.
Immer
ja.
wieder.
Ja.
Dann musst du ja jedes Mal irgendwie das Licht richten, du musst einpegeln und dann hast du das ganze Material. Mhm. Und dann gehst du nicht sofort zum Schneiden. Dann musst du erst mal aussortieren, welche Teile benutze ich.
Ja.
Wo brauche ich noch einen Beauty-Shot oder eine B-Roll, wie es heißt, wo ich das Ding an sich selber zeige. Mhm. Also ich habe da so eine Faustformel. Ich sage, mit Recherche, mit Aufnahme, mit Aussortieren, mit Schnitt und mit, und das zähle ich auch dazu, Upload und dann Kommentare beantworten.
Ja.
Weil ich versuche, alles zu beantworten. Pro Minute, die du siehst, ist vorneweg eine Stunde investiert.
Mhm.
Also wenn du so ein 25-minütiges Video siehst, dann stecken da ein paar Tage Arbeit drin.
Ja,
das so, ist so ist eine Faustformel, wo ich sage.
Ja. Ist es bei dir ähnlich? Bei den aufwendigeren Videos, die ich mache, ist es tatsächlich ähnlich. Obwohl ich manchmal, ich kann mich daran erinnern, dass der Dennis ab und zu mal die Augenbrauen hochgezogen hat. Ich weiß nicht, ob er es gesagt hat, um mir zu schmeicheln, aber hinlänglich ist so die Meinung, dass ich recht schnell schneide. Dass ich vielleicht in der Aufnahme nicht großartig Zeit einspare, aber im Schnitt bin ich ziemlich fix. Und mittlerweile habe ich mir da so eine Arbeitsweise angewöhnt. Ich habe also vorher eine Ordnerstruktur, die ich mir anlege, in die ich vorher die ganzen Sachen unterteile. Da sind dann schon Sachen wie Lower Thirds, Bauchbinden, Grafiken, Stills, alles schon mit drin. Dann lade ich noch die verschiedenen Kameras in die verschiedenen schon bestehenden Ordner. Und somit habe ich das eigentlich immer alles an dem Platz, wo es hingehört. Das gibt eine gewisse Sicherheit, eine Routine, einen Ablauf. Und da kann es schon mal sein, dass ich so ein aufwendigeres Video hier, wie besser noch ein Messer mit 3, 4 verschiedenen Kameraperspektiven, nur die reine Schnittzeit für die Sachen, die ich am Tisch sitze und erzähle, die habe ich innerhalb von 1,5, 2 Stunden durch. Dann kommt aber das dazu, das sehen die Leute dann nicht, wenn bei mir so ein Messer eingeblendet wird, dass sich irgendwo in einem roten Licht so ein bisschen dreht auf einer Holzwurzel, die hier steht.
Ja.
Ich bin in der tollen Position, mit dem Dennis hier zusammen dieses Studio, diese Senffabrik Filmproduktion hier zu betreiben. Wir haben also eine große Fläche zur Verfügung, wo man sich austoben kann mit Licht und Slidern und Hintergründen und so. Aber daran sitze ich halt den ganzen Tag. Und das ist dann halt nur gedreht. Dann ist der Schnitt noch gar nicht da. Dann muss das auf Musik angepasst werden. Dann werden Speedrampings gemacht und so weiter. Das ist, das bringt mich manchmal um den Verstand. Und ich kann es nicht ertragen, abends ins Bett zu gehen und das Ding nicht fertig gemacht zu haben. Das muss also raus, das Projekt.
Verstehe ich. Ja. Und jetzt kommt noch was dazu. Das ist immer noch nicht alles. Du musst auch immer versuchen, dich zu verbessern. Nicht nur im Sinne von, wie schneide ich, wie mache ich. Storytelling. Mach ruhig mal so einen Kurs, wo man mal lernt, wie man was erzählt, wie man was erklärt. Habe ich auch schon gemacht.
Ja.
Es gehört so viel dazu. Möchte aber keinenfalls jetzt irgendjemand davon abbringen. Ich hoffe, dass das Leute, die mit dem Gedanken spielen, das zu machen, jetzt sogar eher motiviert hat.
Ja.
Zu sagen, boah, erstens mal, ich kann shoppen gehen. Ist für viele von uns wichtig. Also shoppen, einkaufen, nicht shoppen.
Okay.
Dann, es sind so viele neue Fähigkeiten, die du dir aneignen kannst. Und ja, ich habe auch in dem Video teilweise jetzt schon Aufnahmen vom iPhone benutzt und auch vom S23 Aufnahmen benutzt.
Ja.
Kannst du machen, du musst aber echt wissen, wie du was machst,
wie
du mit dem Fokus spielst.
Ja.
Und wenn jemand das machen möchte, musst du das gar nicht so machen. Du kannst auch ein Handy auf ein Stativ tun und den Tisch filmen.
Na klar.
Ist aber auch nicht einfach.
Nee.
Ist aber auch nicht einfach.
Nee, du musst um dieses Sachen
Ding rumarbeiten.
Ja, und
du musst viel mehr alles im Kopf haben. Du kannst nicht nachschauen. Ja.
Und du musst also viel mehr mit deiner eigenen Art glänzen, als mit dem, was man sieht.
Halt. Es gehört Arbeit dazu.
Ja.
Ich meine, wir verstecken uns ja hinter der Technik. Wir sind eigentlich ganz unsympathische Zeitgenossen.
Allerdings.
Aber das ist wichtig. Also es gehört wirklich eine Lernkurve dazu. Und du musst auch gewillt sein, die Zeit zu investieren.
Definitiv.
Jetzt müssen wir aber noch was anderes klären. Willst du überhaupt Geld damit verdienen?
Natürlich.
Weil es nicht jeder will mit YouTube Geld verdienen.
Nein.
Müssen wir ganz offen sagen.
Klar. Da muss man vielleicht.
Du musst dir darüber im Klaren sein, ob du nur ab und zu mal ein Video raushauen willst, weil es dir Spaß macht.
Mhm.
Oder ob du ab und zu ein Video raushauen willst, weil es dir Spaß macht. Und weil du vielleicht irgendwie da die Möglichkeit siehst, irgendwann mal so viel zu bekommen wie durch einen Nebenjob.
Durch meine ersten
Videos. Fangen wir mal so an.
Genau, meine ersten Videos, muss ich ganz klar sagen, waren motiviert dadurch, dass ich einfach ausprobieren wollte, was Benjamin Klausner da vor der Kamera macht. Und ich dachte, ich mache das auch, weil es macht mir Spaß, das dazu zu sehen. warum nicht auch selbst eins machen, wo andere zusehen können. Ja. Da kam mir meine narzisstische Ader natürlich entgegen, dass man sich vor die Kamera setzen kann. Außerdem habe ich früher, ich komme aus der Filmrichtung, ich habe früher Drehbücher geschrieben, Fernsehformate, ich habe 16 und 35 mm Sachen gedreht früher. Und da hat man natürlich so ein bisschen den Drang, auch das transportiert man mit da rein. YouTube ist aber was komplett anderes. Und das habe ich dann erst danach gemerkt, als ich schon begonnen habe. Das heißt, der Beweggrund, in die Branche zu gehen oder in diese Szene zu gehen, war definitiv nicht Geld, weil dann wäre ich an der falschen Adresse gewesen. Ja. Wer glaubt, dass er jetzt mal eben einen YouTube-Kanal aufmacht und nächsten Monat reich ist, der, ja, das gibt es natürlich auch hier und da.
Kann passieren,
ja. Aber das ist doch eher selten, eher rar gesät. Ich habe am Anfang gar nicht den Anspruch gehabt, damit Geld zu verdienen, sondern ich wollte Spaß haben und andere dann teilhaben lassen.
Ja.
Dementsprechend ungezwungener waren meine Videos auch. Ich werde auch heute kein Blatt vor den Mund nehmen, wie man weiß. Aber es hat sich schon ein bisschen was verändert. Es ist professioneller geworden, weil ich natürlich auch gemerkt habe, ich stecke hier so viel Arbeit rein. Es ist zu einem Job geworden auch, der aber nicht den Spaß abgelöst hat. Das ist ganz wichtig. Und ich verdiene jetzt Geld damit. Und das sind im Durchschnitt so, ich meine, wir sind jetzt bei 21.000 Abonnenten, was bei YouTube gar nicht so wenig ist für ein Nischenformat. Verdiene ich zwischen 300 und 600 Euro, sagen wir jetzt mal. Nur durch die Werbeklicks, nur durch die Einnahmen. Das heißt, also ohne Partner, ohne irgendwelche Affiliate-Links, ohne Werbebekanntschaften, das reine Geld, was Google AdSense mir am Monatsanfang auf mein Konto schickt.
Also zur Erklärung, das ist eigentlich ganz einfach. Wenn es dich interessiert, was wer auf YouTube verdient, gehst du mal auf die Seite Social Blade.
Social Blade, genau.
Die ist ziemlich genau.
Ja, ziemlich.
Bei YouTube ist es so, YouTube bezahlt dir pro 1000 Klicks einen Betrag X. Mhm. Wenn du in der Finanzbranche bist, ist dieser Betrag bei 15 Euro vielleicht. Ja. Wenn du in der Fitnessbranche bist, ist der vielleicht bei 5. Und wenn du das machst, was wir machen mit Männerscheiß und Taschenmesser, nee, dann bist du so 3 Euro ist ungefähr bei uns der CPM.
Ja.
3 Euro ungefähr pro 1000 Klicks. Ja. Und wenn du jetzt guckst, ja, dann kannst du das ruhig ausrechnen. Das ist ja kein Geheimnis. Du musst aber ein paar Sachen erfüllt haben davor bei YouTube. Ja. Du musst 1000 Abonnenten haben und ich glaube 4000 Stunden in einem Monat.
4000 Stunden gesehenes Material.
Genau. Also das kann ja die eigene Mama übernehmen, dass die einfach
lässt nachts mal so eine Playlist durchlaufen.
Nein, aber jetzt, so haben Leute mit Spotify richtig Geld verdient. Nur mal so nebenbei. Nee, du musst Voraussetzungen erfüllen. Wenn du das gemacht hast, dann kannst du diese Werbeeinnahmen machen.
Richtig.
Was ich persönlich sehr schade finde, bin ich auch ganz offen, ich sehe Kanäle, die finde ich cool, das macht Spaß. Kaum haben die 1.001 Abonnenten, haben die in einem 5-minütigen Video 48 Werbeunterbrechungen mit. Ich habe Folgendes gemacht. Ich habe, wie du gesagt, es gibt Sachen, die mir Spaß machen. Es gibt Sachen, die mich begeistern. Ich möchte die mit Menschen teilen.
Mhm.
Und dann bin ich hergegangen und habe gesagt, bis ich 5.000 Abonnenten habe, werde ich keine Werbung schalten.
Mhm.
Und
ein hehrer Anspruch, ja.
Habe ich gesagt. Also, na, Moment, am Anfang habe ich gedacht, wenn hier 500 Menschen zuschauen, wäre das schon ein Wunder. Und als ich das dann aber dann gesehen habe, dass da doch das ein oder andere Interesse da ist, weil die Leute auch oft nicht mal das Thema so cool finden, sondern die setzen sich halt gern dazu und viele schreiben, sie haben das Gefühl, wie werden sie mit dem Kumpel da sitzen. Das finde ich total cool, weil das wollte ich wirklich.
Ein asozialer Kumpel,
ein bisschen verschoben, ja, mit verzogenem Rahmen, aber. Und dann habe ich gedacht, okay, wenn ich über 5.000 komme, dann schalte ich die Werbungen. Mhm. Aber nicht während des Videos. Ich habe sie davor und danach.
Ah,
ist
das immer noch so bei dir?
Bin jetzt bei 10.000 Abos, 10.800 sogar. Und ich habe gesagt, okay, oder 900, um den Dreh rum. Und ich habe gesagt, wenn ich 10.000 erreiche, schalte ich auch die Werbung in der Mitte. Ich habe es immer noch nicht gemacht. Weil ich mir denke.
So ein guter Mensch.
Ich denke mir, ich muss doch mal. Sagen wir es mal so, es ist vollkommen okay, die Werbung, du musst was verdienen dadurch, das ist gar keine Frage. Hier steckt ein A voll Arbeit drinnen.
Ja.
Und ich glaube, bei den längeren Videos, den halbstündigen Videos, werde ich dann irgendwann mal so alle 15 Minuten, dass so eine Werbeunterbrechung kommt. Ich muss aber gucken, wie ich das mache, da kenne ich mich noch nicht so aus. Ich will halt wirklich einen Punkt machen, dass ich es vielleicht mit reinbauen kann ins Video, dass ich sage, so Achtung und jetzt, mir wäre es lieber, wenn ich einen Sponsor finden könnte, dass ich es machen könnte. Hey, das Video hat einen Sponsor. Muss mal gucken, wie man das macht.
Ja.
Aber selbstverständlich habe auch ich nie einen Hehl draus gemacht, als ich gesehen habe, dass das Fahrt aufnimmt, dass ich nichts dagegen hätte, damit Geld zu verdienen.
Ja.
Beziehungsweise vielleicht mal eines Tages
davon
Familie damit ernähren zu können. Mhm. Also
Und das ist auf Gegenliebe, solche Aussagen,
das ist ein wichtiger Punkt.
Nee. Die finden das in Deutschland furchtbar. Das ist in anderen Ländern anders, aber man muss vorsichtig sein, nicht alle. Aber nein. In Deutschland gibt es sehr viele Menschen, die es moralisch verwerflich finden, dass du für deine geleistete Arbeit den einen oder anderen kleinen Obolus bekommst.
Und die sehen das ja noch nicht mal so, sonst wäre es ja noch verständlich. Ja, aber das ist einfach so dieses, so eine Mischung aus Neid, Missgunst und dieses, das ist ja eine Werbehure. Ja?
Ich könnte das viel besser, warum macht der das? Ich würde das ganz anders machen.
Mach's doch, du Lappen.
Mach's doch. Das sind die Leute, die vorm Fernseher sitzen und sagen, beim Fußballspiel, da spielt ja meine Oma besser.
Ja, das sind doch die Leute, die ins Museum gehen und sagen, das ist doch keine Kunst, das könnte ich auch.
Dann mach's doch.
Das könnte ich auch, ist geil. Genau.
Könntest du, mach's aber nicht.
Das ist so das Thema. Also Geld verdienen, wenn wir das etabliert haben, du willst jetzt YouTube beginnen und du sagst, okay, ich würde schon gerne Geld damit verdienen.
Ja.
Das darf nicht deine erste Priorität sein.
Nein.
Dann mach bitte so gesichtslose Videos, die künstliche Intelligenz für dich macht, wo im Moment alles überflutet wird.
Genau.
Ja. Wenn du dich schon dann mit deiner lieblichen Hackfresse da hinsetzt, kannst du davon ausgehen, vielleicht funktioniert es. Und vielleicht erkennt man dich auch mal auf der Straße. Ja. Also bitte. Und dann musst du wirklich gucken, was du machst. Also
ich muss zum Beispiel, wenn ich daran denke, die Videos, wenn wir ins Camp gehen mit Robot Outdoor und da ein Video machen über 2 Tage mit einer Übernachtung dazwischen, das sind so Videos, die spielen bei mir ungefähr so 70, 80 Euro ein, wenn die gut laufen.
Okay, halt,
ne? Das ist gutes das ist gut. Geld für so ein Video. Dann siehst du aber, dass wir dieses Camp natürlich jetzt über einen langen Zeitraum gebaut haben. Das steckt also Körperkraft dahinter, also jedenfalls von den Leuten, die mitgeholfen haben. Ich stehe immer nur daneben, halt die Kamera. Das Spritgeld hin und zurück zu diesem Camp, das wir haben. Das ist nämlich nicht hier im Ort, sondern ein bisschen weiter weg. Dann kaufe ich 2 T-Bone-Steaks, da bin ich schon mal 150 Euro los, einen Kasten Bier dazu, eine Flasche Whisky. Also sagen wir mal so, wenn das Ding 80 Euro einspielt, dann habe ich nur 200 minus gemacht. Sagen wir es mal so.
Und das
ist das, was die Leute halt nicht sehen.
Also wir sprechen jetzt, aber müssen wir auch ganz klar sagen, nur die Werbeeinnahmen.
Nur die Werbeeinnahmen.
Nur die Werbung über YouTube.
Ganz genau.
Wenn du natürlich Mr. Beast heißt, ja, und wenn du irgendwie auf jedes Video 80 Millionen Views hast, ist das eine ganz andere Geschichte.
Absolut.
Ja,
aber bei mir kommt nicht viel mehr zusammen. Ich habe zum Beispiel noch keine Sponsoren, keine festen Sponsoren. Ja. Ich habe zwar ein paar Affiliate-Links bei mir unten drin,
wo
ein bisschen was reinkommt, aber das ist bei mir ein lächerlicher Betrag. Der schraubt das Ganze jetzt nicht signifikant nach oben.
Also Affiliate-Link, mal zu erklären, Affiliate-Link. Affiliate-Link bedeutet, wenn du etwas zeigst, was dir gefällt und dich begeistert und du hast einen Link unten in der Videobeschreibung.
Genau.
Und ich schaue mir das Video an, finde das cool, klick auf den Link. Dann bezahle ich jetzt nicht mehr.
Nein.
Aber
ich krieg was ab.
Die Firma gibt von ihrem Gewinn was an dich ab.
Früher hieß das Vermittlungspauschale.
Vermittlung. Dankeschön. Das ist ganz normal.
Ja.
Zeitarbeitsfirmen leben davon.
Ich gebe dir was dafür. Ganz
Zeitarbeitsfirmen
einfach.
Leben davon. So viele Unternehmen leben davon.
Ja.
Und das ist nicht so. Mich hat mal einer angeschrieben, ich wäre wie die Frau vom Mats Hummels, hat er mir geschrieben. Und ich wusste nicht, was die gute Dame macht. Und bin zu meiner Frau und habe gesagt, das war ziemlich am Anfang, was soll denn das? Will der mir sagen, dass ich Pussy bin oder wie? Und meine Frau hat sich voll krank gelacht. Hat gemeint, der meint.
Kathi.
Und dann hat er mir das erklärt. Hat sie mir das erklärt, meine Frau. Und jetzt weiß ich, was dem sein Problem ist. Der will gern diese Sachen haben.
Ach so.
Der glaubt aber, dass die von Anfang an so scheiße teuer sind, mit 20 oder 30 Euro diese Kosten, weil die Firmen schon irgendwelche
Sachen draufgeschlagen haben.
Das hat der gemeint. Und ich kann ihn sogar ein bisschen verstehen. Also jetzt nicht das Geschriebene, das war jenseits von Gut und Böse. Ja, also na? Ich finde es sowieso immer schwierig, wenn erwachsene Männer in alles in Großbuchstaben schreiben. Das ist für mich so ein bisschen hysterisch.
Das ist wie Schreien, nur geschrieben.
Oder ein Punkt langt. Oder ein Ausrufezeichen, wenn es überhaupt hin muss. Ausrufezeichen werden sowieso viel zu inflationär verwendet. Also, aber ich kann den Gedankengang verstehen. Aber es ist nun mal nicht so. Ja, ihr müsst mal überlegen, die Zeit, was die kostet, die mal in ein Video stecken, das Equipment und auch um ganz klar zu sagen, das ist jetzt nicht, um zu jammern, es ist so schlecht, ganz im Gegenteil. Ich finde, YouTube ist eine wunderbare Geschichte.
Ja.
Es macht tierischen Spaß. Es ist sogar ein kreatives Ablassventil für mich. Ja. Das macht unheimlich Spaß, sowas zu machen. Mir gefällt es auch, mich selbst immer ein bisschen zu verbessern und zu entwickeln. Wir haben mal über Bücher gesprochen, da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Ich bilde mich so unheimlich gerne weiter, weil ich weiß, dass von dem ganzen Wissen, dem es gibt, ich ja nur einen Tropfen auf dem heißen Stein irgendwie in dem Quadratschädel drin habe. Ich finde, es ist eine ganz tolle Sache und ich möchte nur jedem, der sagt, ich möchte das machen, zurufen, mach's, denk nicht drüber nach und mach's. Und ich hätte jetzt 5 Tipps, die ich geben würde.
Ich bin gespannt.
Und mich würde es interessieren, was du zu den Tipps sagst.
Hau raus.
Der erste Tipp ist, dass YouTube ein Präsenzspiel ist.
Mhm.
Also,
du musst schon da sein.
Du musst da sein, um mitzuspielen. Das ist ähnlich wie Lotto. Das sind die Leute, die sich beschweren, dass sie nicht im Lotto gewinnen, aber dann nicht Lotto spielen.
Genau.
Beste
Grüße an Chico an der Stelle. Hi.
Hau nicht 150 Videos die Woche raus, aber guck, dass es ein bisschen kontinuierlich ist. Finde deinen Rhythmus. Wenn du ein Video die Woche machen kannst, mach ein Video die Woche. Wenn du 2 Videos die Woche machen möchtest, dann mach 2 die Woche.
Absolut.
Mach aber bitte nicht 4 Videos an 2 Tagen und dann 3 Monate nichts und wunder dich darüber, dass 3 Monate nichts passiert.
Das ist der verhasste Algorithmus, ob man ihn mag oder nicht, aber er hat viel damit zu tun, wie so ein Kanal ablaufen
wird. Ich habe das mal irgendwo gehört und ich weiß nicht mehr woher. Ich schmück mich ungern mit fremden Federn, deswegen, das ist nicht von mir. Aber stell dir mal vor, früher, bevor das die Serie komplett auf Netflix war, im Fernsehen kommt die erste Folge von der ersten Staffel.
Mhm.
Und dann am Mittwoch um 20.15 Uhr, der Filmfilm, von mir aus. Und nächsten Mittwoch kommt die nächste Folge.
Mhm.
Und dann kommt 4 Monate gar nichts. Bist du jetzt noch irgendwie investiert in diese Serie, in diese Charaktere?
Nein,
irgendwie?
Nee. Ganz im Gegenteil. Ich würde nach Mainz fahren und den ZDF aufs Maul hauen.
Wir brauchen einen gewissen Rhythmus.
Ja.
Und das war für mich ganz, ganz schrecklich. Ich mag, kennst du Luther?
Ja, ich habe sie selber nicht gesehen, aber
finde ich natürlich. Gigantisch. Also typisch britisch, ja. Ein bisschen korrupt alles, ein bisschen der Humor ist irgendwie absolut genial. Und dann hat es so aufgehört ohne Ende.
Mhm.
Und ja, ich fand es so fürchterlich, dass das nicht weiterging. Und ich habe letztes Wochenende in der Klinik, der Kleine schläft ja so früh, wir sind da in einem Zimmer, dann habe ich halt Kopfhörer drin und guck noch. Dann habe ich gesehen, ich weiß nicht, Dennis, hast du das gesehen, dass das einen Film gibt?
Ja, auch vor kurzem.
Das gibt jetzt den. Genau. Fand ich gigantisch, habe mich gefreut. Das war aber so gut, dass ich da noch investiert war.
Mhm.
Aber obwohl der Film sau gut war, war es nicht mehr so, als wäre das.
Nicht mehr da gut gemacht.
Als wäre das weißt du? Und deswegen, YouTube ist ein Präsenzspiel. Ja. Schau, dass du einen Rhythmus hast. Nur wer da ist, kann auch mitspielen.
Absolut. Also ich betreibe ja mehrere YouTube-Kanäle. Ich habe meinen privaten Kanal Sascha Bisley, den YouTube-Kanal Robot Outdoor für die Outdoor-Geschichte. Dann betreue ich hier den YouTube-Kanal eines ortsansässigen großen Fußballvereins.
Habt ihr da was?
Ja, wir haben hier was in der Gegend. Und auch Dennis und ich haben sehr lange Zeit hier für die Stadt aus dieser Kommune hier gearbeitet und haben da YouTube-Kanäle befüllt. Das heißt, es gab Zeiten, in denen ich in der Woche 4 bis 5 Videos veröffentlicht habe. Halt.
Ja.
Und wer mal nur regelmäßig ein Video pro Woche hochlädt, der weiß, wie viel Arbeit damit verbunden ist, das zu produzieren und rauszubringen. Also das ist ein ordentliches Stückchen Arbeit. Ja, Präsenz ist wichtig.
Ja. Zweiter Tipp.
Mhm.
Ich habe vor langer, langer Zeit mal ein damals schon altes Peter McKinnon-Video gesehen.
Okay.
Wer Peter McKinnon nicht kennt, ist ein Kanadier, sympathisch, freundlich, nett, wie Kanadier alle sind.
Yep.
Ist ein sehr talentierter junger Mann, muss man sagen. Und der hat es geschafft zu einem der größten YouTuber, kann man sagen. Eigentlich gar nicht. Eigentlich gibt es andere, die haben zig Millionen. Aber,
der bekannteste
aber er ist bekannt. Genau. Ja, er geht unheimlich gut mit einer Kamera um und er hat ein ganz tolles Auge für Bilder und für
Marke,
Video.
Marke entwickelt.
Und für das Gesamtpaket, Bild, Ton und so weiter.
Ja.
Peter McKinnon,
ein Ästhet.
Coole Socke. Der erfindet sich immer mal wieder neu. Das, also wenn Madonna das gemacht hat ja und hat das über Jahrzehnte, ja, Madonna hat sich immer wieder neu erfunden.
Ja, nur Peter McKinnon sieht nicht aus wie die Figur aus Saw
mittlerweile. Nee. Halt, ne? Das und Peter McKinnon macht das auch immer, wenn das Büro wechselt.
Ja. Oder die Frisur.
Da kann sich jeder mal drüber beschweren oder so. Aber trotzdem, ich habe damals einen Tipp aus einem Video, einem alten Video, da hat er, glaube ich, noch zu Hause aufgenommen. Da hat er gesagt, done is better than perfect. Und das hat bei mir so ins Schwarze getroffen. Ich bin so ein Perfektionist. Ich bin in der Lage, nochmal zurückzugehen und sagen, nee, musst alles nochmal machen. Oder hier musst du noch, nee, kannst du noch nicht hochladen. Hier muss eine Kleinigkeit. Fertig ist besser als perfekt.
Ja,
es wird niemals perfekt sein.
Ja.
Es muss so sein, dass du mitleben kannst, dass du sagen kannst, okay, kann ich mitleben. Ich habe dann auch mal ein Video, wo irgendwie ein Fehler drin ist, ein kleiner, wo sich Ton und Bild kurz verschoben. Ich gehe nicht her und mache alles nochmal neu.
Das finde ich,
also, das muss raus. Das Ding muss raus in die Welt.
Genau. Ich habe nämlich, wenn ich dran denke, so diese Camp-Videos, die Robot-Outdoor-Videos, die sind schon teilweise so, da sind eine Menge richtig heftiger Flaws drin und eine Menge richtig heftiger Spratzer, die ich mir für eine Kundenarbeit niemals erlauben könnte. Aber das hat YouTube ja auch einen Vorteil. Es gibt dir die Freiheit, Dinge durchgehen zu lassen und die als sendefähig rauszustellen, die woanders niemals durchgehen würden. Da genieße ich es manchmal sogar, dass ich Sachen unperfekt herstellen kann, dass ich mir keine Sorgen drum machen muss, ist die Kamera wackelig oder mache ich einen Schnitt zwischen dem Moment, wo ich mein Gesicht filme und die Kamera dann auf dein Gesicht drehe oder nehme ich den Schwenk einfach mit und scheiß auf das Wackeln. Das ist eine unheimlich befreiende Nummer, finde ich. Und das gibt es fast nur bei YouTube. Ich wüsste kein anderes Format, wo sowas möglich ist.
Ich finde, man kann es sehr gut vergleichen mit einer Band, die einen neuen Song zum ersten Mal live spielt, um ihn der Welt zu präsentieren. Und wenn du jetzt die Akkordfolge vergisst und alles katastrophal ist, dann ist es schlecht, weil Akkorde, das muss eine Harmonie sein und so weiter. Aber wenn der Sänger anstatt die zweite, die dritte Strophe singt und anstatt der dritten, der zweiten, dann weiß das keiner.
Nee, fällt niemand
auf. Das merkt keiner. Genau. Und genauso das, was du jetzt sagst, ist mir bei dir noch nie aufgefallen.
Schön.
Das, was wir sehen bei unseren eigenen Videos, sieht der andere nicht.
Ja, das kann gut sein.
Und wir haben da ein viel kritischeres Auge. Ich bin am kritischsten mit mir selber, als jeder sein könnte.
Ja. Das sagt Rena auch ganz oft. Die guckt mittlerweile genauso Videos wie ich. Wenn ich sitze da die ganze Zeit am Mikro im Bild. Und das fällt ihr mittlerweile auch schon auf. Ja. Ich glaube, das ist einfach so eine Filmerkrankheit.
Also wie gesagt, das war der zweite Tipp. Also guck, dass die Dinger rauskommen. Die müssen zwar gut sein, sodass du sagst, hey, finde ich gut. Aber wenn du Kleinigkeiten siehst, die sehen weniger Leute, als du denkst. Das nächste ist wirklich, hol dir, finde, such Werbepartner. Und bitte nicht irgendwelche wildfremden Firmen anschreiben mit, schick mir mal was umsonst drüber, sondern kauf was. Wenn du es gut findest, mach ein Video darüber und schreib der Firma, hey, ich habe das und das bei euch gekauft, ich habe einen kleinen jungen YouTube-Kanal, das schreibe ich heute.
Ja.
Ich habe einen kleinen jungen YouTube-Kanal.
Ist auch nicht verwerflich.
Ich finde es richtig toll, werft doch mal einen Blick drauf. Wenn es euch gefällt, wird es mich sehr freuen. Es gibt zwei Firmen, die mich vehement und kategorisch ignorieren.
Benchmade
und Kaiser. Trotzdem sind das ganz tolle Firmen und ich werde jederzeit immer wieder ein Video.
Ich muss dir was sagen, ich habe zwei neue Verträge
zu Benchmade und zu Kaiser machen, weil sie einfach tolle Produkte
machen. Das machen sie.
Ich bin da nicht zickig, deswegen sei bitte nicht eingeschnappt, wenn du nicht von jedem alles umsonst kriegst.
Ist doch vollkommen in Ordnung.
Aber guck, dass du Werbepartner findest. Fang mit Amazon an. Guck mal, ob du irgendwo ein Affiliate-Marketing machen kannst. Es gibt so viele machen das. Und steig jetzt nicht bei was weiß ich, Samsung und LG ein und denk, die zahlen mir dann 100 Milliarden Euro dafür, dass ich dreimal den Firmennamen sage, sondern klein.
Ja.
Fang mit Amazon an.
Wir könnten vielleicht mal irgendwann in ferner Zukunft eine Folge gestalten, wo wir mal unsere E-Mail-Fächer von Angeboten, also nicht von denen, wo wir nachgefragt haben.
Negligés.
Genau, Angebote, wo man sich fragt, wie kommt ihr darauf, dass ich auch nur im Entferntesten daran interessiert wäre, eure Scheiße in den Bildschirm zu halten. Aber
nimm nicht alles
an. Genau, das ist es halt. Ja, und nimm dann kann dann irgendwie so eine Standardmesserfirma um die Ecke kommen, die ganz Deutschland zuscheißt mit ihren Säbeln. Da muss man nicht zugreifen, nur weil es die Ersten sind, die einem was anbieten. Ja.
Das fällt tatsächlich, was ein wunderschöner Übergang. Es fällt in den vierten Punkt, immer moralisch vertretbar bleiben.
Okay.
Im Sinne von,
da habe ich es ja nicht so
wenn mit. Wenn mich was interessiert, ja, dann ja, okay, aber wie gesagt.
Was würdest du denn nicht machen? Fragen wir mal so.
Negligés.
Weil du so selbst anziehen sollst, oder?
Es ist absolut moralisch vertretbar, dass ich sage, hey, ich habe hier ein Affiliate-Programm, du kriegst so und so viel Rabatt, wenn du den Code benutzt und ich verdiene auch was. Du zahlst nicht mehr, weniger. Ja. Win-win-win-Situation. Ja, die Firma hat Umsatz gemacht, du hast ein bisschen einen kleinen Obolus davon, der Kunde hat ein bisschen weniger bezahlt, der es kauft. Alles top.
Ja.
Moralisch verwerflich. Wenn so Leute wie, und das muss ich jetzt hier sagen, Khabib Nurmagomedov jetzt Werbung für NFTs machen und für Kryptowährung. Wollt ihr mich auf den Arm nehmen? Ja?
Ja.
Aber eine Woche davor über Logan Paul sprechen, der das Gleiche macht.
Ja, ja.
Stopp. Also ich mache YouTube, weil ich was zeige, das mir gefällt,
ich glaube,
und mir Spaß macht und nett, genau, damit ich NFTs verkaufe.
Der große Unterschied ist dabei, glaube ich, dass es dann in so einen Bereich geht, wo wir über Summen sprechen, mit denen wir noch nie zu tun gehabt haben, was eigenes Vermögen angeht. Und ich glaube, wenn so ein Werbedeal irgendwie mit einer zweistelligen Millionenzahl vor dir steht, dann gibt es eine Menge Leute, die ich kenne, und ich würde mich da auch nicht ausnehmen. Ja. Nicht in jedem Punkt, aber in vielen Punkten, wo ich mir vorher Gesetztes über Bord werfen würde. Ich zum Beispiel sitze gerade hier und rede mit dir über Dinge, die ich am Anfang meiner YouTube-Karriere, selbst in Videos, das kann man heute noch sehen, die Dinge habe ich nicht gelöscht, da sage ich, dass ich das scheiße finde, Amazon zu unterstützen, dass ich auf gar keinen Fall Affiliates machen würde, weil ich das asozial finde. Die Kanäle, die das unten drunter alles vollgeschrieben haben, das kann ich nicht verstehen. Man muss kleine Läden supporten. Teile davon sehe ich heute auch noch so. Aber ich muss auch irgendwann das Geld, was ich da reinstecke, muss irgendwo zu einem Teil zumindest zurückkommen. Ja. Deswegen nehme ich mir natürlich nicht jede Möglichkeit, aber viele Möglichkeiten, die ich früher ausgeschlossen habe. Und wenn das mit Moral zu tun hätte, wäre das was anderes. Aber ich glaube, es ist ab einem bestimmten Punkt einfach unumgänglich.
Es sind aber auch, es hängt mit gefährlichem Halbwissen zusammen. Wenn man aber über Amazon spricht, muss man differenzieren. Wenn du nur bei Amazon kaufst und guckst, Verkäufer Amazon, dann geht das in die Richtung, dass Amazon den kleinen Händler. Es hat mit gefährlichem Halbwissen zu tun. Wenn ich was bei Amazon kaufe und da steht da, was weiß ich, der und der Laden aus Buxtehude drin, dass der Verkäufer ist, dann kaufst du von dem.
Ja.
Also der kleine Händler, Amazon ist ja nicht so, dass Amazon alles platt macht, sondern Amazon gibt den kleinen Händlern eine Plattform, genau wie eBay. Wie war denn Online-Marketing vor PayPal? Mhm. Wie war denn das?
Ja.
Und PayPal kommt von eBay und eBay hat den ganzen kleinen Shops die Möglichkeit gegeben, ihr Zeug zu verkaufen, genauso wie Amazon auch. Also das darf man nicht so schwarz-weiß sehen.
Nein, natürlich nicht.
Und ich würde mich nicht hinstellen und jetzt für einen Beinrasierer für Damen Werbung machen von irgendeiner Firma, weil die mir irgendwie 2000 Euro geben. Das geht nicht.
Ich schon.
Weißt du, was ich meine? Also
ja,
du musst da schon authentisch bleiben und das mit immer moralisch vertretbar bleiben. Da setzt eigentlich der fünfte Punkt an, den ich habe. Und der fünfte Punkt ist, triff Entscheidungen und steh dazu. Mhm. Ich habe ziemlich am Anfang mal etwas gemacht, was mich tierisch interessiert hat, was ich immer noch für ein tolles Produkt empfinde, finde ich total geil. Ja. Die haben mir dann angeboten, ich will jetzt nicht sagen, wer es ist, weil das ja auch alles, die haben mir einen gewissen Betrag X angeboten jeden Monat.
Oh.
Wenn ich, also ich habe vielleicht ein halbes Jahr YouTube gemacht zu dem Zeitpunkt, wenn ich für die einmal im Monat ein Video machen würde.
Okay.
Und der Betrag war wie ein Nebenjob, sagen wir es mal so.
Cool.
Ja? Also der auf Basis. Mhm. Und ich habe Nein gesagt.
Oh, okay.
Meine Frau hat mich angeguckt. Und ich habe gesagt, erstens, ich finde, die machen was Cooles, aber ein Video reicht. Ich muss da nicht jedes Video machen.
Ja.
Und das andere, ich mache sehr viele Videos, die in diesem Bereich gehen, aber mit einem ganz anderen Partner. Und es macht mehr Sinn, dass, wenn die bereit sind, mir den Betrag X zu bezahlen, dann sind da irgendwelche ganz intelligenten Menschen, weil es ist ein Milliardenunternehmen, die Potenzial sehen.
Mhm.
Und wenn die Potenzial sehen, dann geben die mir wahrscheinlich nicht mal ein Zehntel von dem, was es sein kann. Mhm. Hat meine Frau gesagt, bis jetzt habe ich dir immer komplett vertraut, hau rein. Und ich hatte recht. Es wäre ein Riesenfehler gewesen. Ich hätte was unterschrieben, wo der Kanal jetzt wahrscheinlich tot wäre. Mhm. Weil alle Leute sagen würden, der macht ja nur noch das und das.
Ja.
Und du musst Entscheidungen treffen, nicht nach dem schnellen Geld hinterher sein, triff Entscheidungen und steh aber auch zu den Konsequenzen.
Schwierig, schwierig für viele. Aber du
hast das sind so die fünf Tipps, die ich geben würde, wenn jemand YouTube machen will oder gerade einen Kanal hat, der gerade ein bisschen abhebt. Und was ich auch noch aufgeschrieben habe, was ich auch noch zum Schluss vielleicht noch mit anmerken wird, meine Sichtweise der Dinge. Mhm. Mich würde es interessieren, wie du das siehst dann auch, aber ich sag halt, meine erste Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich selber alles entscheiden? Kann ich entscheiden, ob ich das mache, wann ich was mache?
Ja.
Also ich sage öfter Nein zu Firmen, als ich Ja sage, auch Firmen, für die ich schon Videos gemacht habe, wo ich dann aber sage, nee, dieses Messer gefällt mir nicht, das ihr gerade habt. Oder nee, ich schaffe das zeitlich nicht. Ich mache mir keinen Druck. Ich entscheide selber alles.
Ja.
In meinem eigentlichen Beruf, wenn da was passiert, muss das über 35 Schreibtische. Und ich kämpfe jetzt seit 2 Jahren darum, dass irgendwas durchgesetzt wird, was jetzt durchgesetzt wurde und was auch Früchte trägt. Aber ich möchte selber entscheiden. Das ist das Erste. Kann ich selber entscheiden? Das Zweite ist, macht mir das noch Spaß? Ich frage mich vor jedem Video, habe ich Bock, das Ding zu machen? Das ist ganz wichtig. Mhm. Und was ich unbedingt sehen muss, und das ist der dritte Punkt, ich muss sehen, dass es wohin geht. Es muss was passieren.
Okay.
Das, was ich mache, also ich Stillstand ist der Tod, das zählt für mich. Ich kann nicht 500 Millionen Mal das Gleiche machen.
Nein.
Und mich dann fragen, warum sind es nur 3 Abonnenten mehr in diesem Monat?
Genau.
Ich muss entweder sehen, dass die Einnahmen höher werden, ich muss sehen, dass ich vielleicht ein eigenes Produkt auf den Markt bringe, was passieren könnte irgendwann, oder ich muss sehen, dass vielleicht die Abonnenten mehr werden, dass mehr, also nicht, weil ich mich hinstellen will, mir auf die Schulter klopfen will und sagen will, ich bin der geile Typ mit so und so vielen Abonnenten, aber
es muss ein Wachstum.
Es ist einfach schön zu sehen, dass mehr Menschen an dem interessiert sind, was du machst.
Und es ist ja ein ganz klarer Indikator für das Früchtetragen deiner Ideen.
Ich muss sehen, dass es wohin geht.
Wie sieht es bei dir aus?
Bei mir absolut identisch. Vielleicht in einer anderen Wertung. Ich glaube, bei mir, was ich manchmal zwischendurch vergesse, ist auf jeden Fall der Umstand, dass ich es sehr genieße, wenn ich Videos mache bei YouTube, diese eigene persönliche Freiheit zu haben, zu gestalten und zu entwickeln. Und dass ich jedes Mal nach jedem gemachten Video wie so ein, kennst du das, wenn du so To-Do-Listen hast und du machst diesen Haken hinter was, wo du dann einfach zufrieden ist. Ja, das ist so ein inneres Glücksgefühl. Das habe ich, wenn ich ein Video hochgeladen habe. Mhm. Und das muss gar nicht mal gut geworden sein, sondern ich habe ein Video hochgeladen. Dann kommt aber auf jeden Fall dazu, wenn ich merken würde, ich würde die ganze Zeit auf der Stelle trampeln. Ich habe natürlich jetzt nicht die Ultrageschwindigkeit an den Tag gelegt, als, was mein Wachstum angeht bei YouTube, aber ich bin damit sehr zufrieden, das macht mir Spaß. Es ist über 10 Jahre konstant und gewachsen, qualitativ als auch inhaltlich. Wir sind jetzt bald beim 600. Video, das ich rausbringe. Wow. Und das ist eine Menge Maloche, wenn man sich mal überlegt, wie viel Arbeit da drin steht, wie viel Herzblut da drin steckt. Das zu sehen, dass mein Baby, das ich in einer bekloppten, bekifften Idee im Bett mit meiner Freundin gefasst habe, das machen wir jetzt auch mal irgendwie, auf einmal zu einem Projekt mutiert ist irgendwie, das solche Maße angenommen hat, wo man Merchandise verkauft, wo man auf der Straße angesprochen wird, wo man auf irgendwelchen Messerbörsen Selfies macht mit Leuten, die das toll finden, wo man Zuschriften kriegt, Geschenke. Ich habe teilweise Pakete hier, da brichst du ab, was die Leute sich also auch für Mühe geben mit persönlichen Dingen irgendwie. YouTube ist für mich mehr als eine Plattform, wo ich Geld verdiene und mich selber verwirklichen kann. Das ist für mich eine Art Wochenend zu Hause geworden, wo ich mit Leuten, die ich überhaupt nicht kenne und die mir sonst am Arsch vorbeigegangen wären, Dinge teile, für die wir uns alle begeistern können.
Verstehe.
Das finde ich absolut zufriedenstellend.
Und auch sowas wie das hier. Daraus entsteht.
Natürlich, natürlich.
Wir hätten uns ein niemals, geiles Projekt.
Niemals kennengelernt, außer weißt beim Barbier vielleicht.
Weißt oder du so. Nicht.
Bei einer Boxerei in dem Eichstübchen oder wie das hieß.
Der Typ war voll cool, der hat dem anderen mit dem Tisch auf... Nein, okay, alles gut.
Nein, aber das sind genau die Sachen. Also ich habe so viele tolle Menschen über YouTube kennengelernt, sei es jetzt bei irgendwelchen Bushcraft-Treffen oder auf Messermessen, Messerbörsen, aber auch diese normalen Chat-Gruppen, in denen man dann irgendwann mal drin ist, irgendwie, wo man halt jeden Tag sich ärgert, dass man da drin ist, weil man eine Menge Geld verbrennt, wenn man 2 Minuten da drin liest. Aber es hat halt auch viel mit sich gebracht, nämlich einfach, dass man tolle Menschen um sich rum hat. Und das ist auch bei unserem Projekt so. Dafür bin ich sehr dankbar.
Kann ich nur so zurückgeben. Was wir aber auch sagen müssen, wir haben ein bisschen Glück mit dieser ganzen Taschenmesser-Gemeinde. Taschenmesser, Herren, Taschenschmuck, täglich Rumschleppzeug. Da gibt's Taschenmesserfirmen, die mir von Anfang an gesagt haben, hey, wir haben die 5 Videos gesehen, die du gemacht hast, die sind gut. Mach noch ein paar und schreib uns mal an. Weißt du, auch so, zeig erst mal, ob es die Jungs von Dick Johnson waren, die, ich hatte, glaube ich, 150 Abonnenten und habe ein Video über die gemacht und die haben gesagt, es ist Herrenpflege, die haben gesagt, hey, weißt du was, wollen wir nicht was zusammen machen? Willst du nicht mal,
hättest
du
Lust, noch ein Video? Abonnenten,
150 Abonnenten.
Respekt.
Habe ich ein Video gemacht, hab denen eine Mail geschrieben und Dick Johnson, ich kann nur vielen Dank sagen, die haben gesagt, weißt du was, uns gefällt das, was du machst. Hättest du Bock, mal so 3-4 Videos zu machen? Wir wissen gar nicht, in welche Richtung. Und dann habe ich halt meinen Kopf angeworfen, habe gesagt, hey, wir machen kurz und knackig mit Dick Johnson. Ich zeig mal so ein paar Dinge.
Geil.
Wunderbar, seitdem fantastische Menschen. Boah, auch die Maxi ist hier zu erwähnen von der Knife Lounge.
Beste
Grüße. Ich habe ein Video gemacht zu dem Haddock, weil ich das interessant fand und ich ein Barbecue-Messer gebraucht habe. Und dann habe ich mir so ein bisschen die damals noch Altona Silberwerkstatt, das war ja der Name, angeschaut und alles. Die Frau kennt mich nicht oder kannte mich nicht.
die ist hergegangen und hat mir zwei Taschenmesser rübergeschickt. Ich meine, klar, ich war als Kunde da drinnen.
Natürlich.
Und ich habe ja, trotzdem die hat mich angeschrieben, hat gesagt, hey, vielen Dank für das Video. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ja, wir sind begeistert. Und dann ist er hergegangen und hat gesagt, gibt es denn was, das dich interessieren würde? Und dann waren es zwei Giant-Maus-Messer. Habe ich gesagt, die interessieren mich tierisch. Aber ich weiß das noch, ich war auf einem Seminar. Da habe ich ihr gesagt, das heißt jetzt nicht, schick mir das oder so, sondern einfach nur, die interessieren mich. Ist die hergegangen, hat mir die Dinger zugeschickt und hat gesagt, hör mal zu, schick sie zurück, wenn du fertig bist damit. Also weder mach ein Video damit, ja, weder ich schick dir das, damit du mir ein Video machst. Ja. Ich hätte auch sagen können, nö, habe ich keinen Bock oder keine Zeit.
Das sind die großen Unterschiede.
Das ist so ein Vorschuss von Vertrauen. Ja. Und Maxi muss hier wirklich nochmal erwähnt werden. Wer die Knife Lounge nicht kennt, es ist ein Laden, der hat sich wirklich etabliert in diese Taschenmesserbereich. Die haben übrigens ganz tolle Küchenmesser auch und Handwerk, die Altona Silberwerkstatt. Wenn du da mal wirklich was repariert haben möchtest, was ja bei Erbstücken immer so eine Sache ist, findet mal jemand Gutes. Ja. Die macht so viel für diese Taschenmessergemeinde, um das Wort Community nicht zu verwenden.
Ja, das stimmt.
Und da gibt es einige gute
Leute. Und es gibt viele tolle Menschen, nur die musste ich jetzt so
erwähnen. Das ist absolut richtig. Also ich kann da nur mit einstimmen. Ich finde Maxi auch ganz wunderbar irgendwie. Und für die Messerszene ist es auf jeden Fall auch ein Zuwachs irgendwie, die Knife Lounge. Das ist auf jeden Fall eine tolle Sache irgendwie. Ja. Man freut sich auf die Drops, man freut sich auf die Specials, die sie machen. Ja.
Das sehe ich ähnlich wie, wenn ich jetzt auf der Knife war letztes Mal, da haben wir uns erstmal persönlich getroffen, da wird sofort ein Pocket-Check-Video mitgemacht, ohne dass man sich da irgendwie auf die Füße getreten fühlt. Ja. Oder auch der Yannick von Daily Knives zum
Cooler Beispiel,
ja, schickt mir einfach ja irgendeinen Damaststachel zu, wo andere sich die Haare raufen, wenn sie sich den kaufen müssen. Das sind einfach Sachen, die sind nicht selbstverständlich. Und da bin ich schon sehr dankbar, ein Teil dieser ganzen Community, dieser Gemeinde zu sein.
Gemeinde.
Und freue mich, dass das Ganze stetig wächst irgendwie. Und da werden wir auch weiter dran arbeiten.
Ich glaube, das ist ein schöner Schlusssatz. Da werden wir weiter dran arbeiten.
Genau und, wie an diesen Fläschchen
hier. Und nochmal, die kriegen wir noch leer. Und nochmal, wenn irgendjemand jetzt Bock hat, das zu machen, haut rein, macht es, startet, einfach mal anfangen und guck mal, was bei rumkommt. Mach mal das erste Video und wenn das nicht hochlädst, ist egal, aber mach's mal. Guck mal, was du mit dem, was du da hast, machen kannst. Schau dir mal ein paar Videos an, wie setzt man Licht, wie macht man einen Bildausschnitt, ne? Was ist der goldene Schnitt und so. Informier dich da mal ein bisschen und guck mal, selbst wenn du das erste nicht hochlädst, arbeite mal ein bisschen dran, guck mal, dass du ein paar Videos hast und wenn du dann das Gefühl hast, so, das Ding kann jetzt hoch und wenn dann der kleine Neandertaler auf der Schulter kommt und sagt, es ist aber noch nicht perfekt, denk dran, fertig ist besser als perfekt.
Gutes Schlusswort.
Cool. Und damit hätten wir es mal wieder geschafft. Haben wir noch einen Schluck drin? Einen kleinen.
Wir gießen noch nach.
So, nicht unterkriegen lassen.
Zum Wohl.
Bis dann.